Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Und dazu begrüßt Sie Peter Sawicki. Schön, dass Sie uns zuhören. Das Interview der Woche kommt dieses Mal aus Helsinki. Jukka Kopra gehört der regierenden konservativen Nationalen Sammlungspartei an und er ist Vorsitzender im Verteidigungsausschuss im finnischen Parlament. Im dortigen Gebäude haben wir das Gespräch mit ihm am Donnerstagabend aufgezeichnet.
Let's focus on Ukraine first.
Fangen wir mit der Ukraine an. Von dort kommen derzeit mit Blick auf die Lage an der Front keine guten Neuigkeiten für die Ukraine. Kürzlich hat Russland mehrere Dörfer eingenommen und ist auf dem Vormarsch. Droht eine Niederlage der Ukraine?
Is there a threat in your point of view of Ukraine losing this war?
Well, it seems that Russia is able to wage war and they sort of have an edge over Ukraine at the moment.
Russland ist derzeit sehr aktiv in seiner Kriegsführung und hat gegenüber der Ukraine momentan sicherlich die Oberhand. Die letzten Nachrichten aus der Ukraine sind beileibe nicht positiv. Ich glaube aber nicht, dass man sie als kriegsentscheidend betrachten sollte. Das neue US-Hilfspaket kam buchstäblich in letzter Sekunde. Ich wünschte, die Amerikaner hätten es früher auf den Weg gebracht. Aber damit müssen wir jetzt nun mal umgehen. Wenn wir uns die Form der Front in der Ukraine anschauen, sehen wir, wie Russland versucht, die Front im Osten, die an vielen Stellen eine runde Form hat, quasi zu begradigen und damit für sich geografisch günstiger zu gestalten. Das könnte der Ukraine jedoch taktisch die Möglichkeit geben, noch einen Moment durchzuhalten, um dann mit der neuen Ausrüstung zurückzuschlagen. Ich hoffe, wir werden dies bald sehen.
Ist es also nicht zu spät für die Ukraine, um die Initiative zurückzuerlangen?
Of course, the Ukrainians are only ones who can answer this question.
Das wissen die Ukrainer letztlich selbst am präzisesten. Nach meinen Informationen ist die Hilfe aber bereits auf dem Weg oder ist schon in Teilen im Land angekommen. Ich rechne damit, dass die Ukraine bald zumindest weitere Vormärsche Russlands verhindern kann.
Stichwort Hilfe. NATO-Chef Jens Stoltenberg war kürzlich in Kiew. Er hat gesagt, dass die NATO-Staaten nicht das liefern, was sie versprochen haben. Lässt sich sogar sagen, dass die NATO die Ukraine gerade im Stich lässt?
No, I think that's exaggerating the situation, but it is true that NATO or EU countries.
Nein, die Lage so zu beschreiben, wäre übertrieben. Es stimmt aber, dass die NATO und besonders die EU-Staaten ihrem Anspruch bisher nicht gerecht geworden sind. Ein Beispiel ist das in der Europäischen Union vor langer Zeit schon formulierte Versprechen, 1 Million Schuss Artilleriemunition an Kiew zu liefern. Und es wurde bislang nicht eingehalten. Hinzu kommt, dass wir im Zustand einer industrialisierten Kriegsführung angekommen sind. Russland hat seine Produktion von Munition und Militärausrüstung enorm verstärkt und ist darin derzeit effektiver als der Westen zusammengenommen. Wir im Westen, also in den USA und Europa, müssen hier nachziehen und an Russland in diesem Bereich herankommen. Wenn das der Fall ist, wird die Ukraine einen größeren Hebel gegenüber Russland haben. Und Moskau wird dann vielleicht zur Erkenntnis kommen, dass es den Krieg auf Dauer nicht gewinnen kann. Wenn uns Russland aber in Sachen Produktion nachhaltig abhängt, wird dies dort den Glauben verstärken, dass es sich auf der Siegerstraße befindet, weil sie in der Lage wären, dauerhaft mehr Kampf- und Feuerkraft zu entwickeln.
Then from the Russian point of view, they are winning because they can produce more to be destroyed in the battlefield.
Aber nach nun mehr als 2 Jahren seit Beginn der Invasion sehen wir dieses Engagement bei den Unterstützern der Ukraine immer noch nicht.
Praktisch alle meine Gesprächspartner in Europa, Politiker, Militärs und andere Entscheidungsträger in verschiedenen Ländern sagen, dass sie die Ernsthaftigkeit der Situation erkennen. Und dennoch passiert zu wenig. Auch Finnland kann mehr tun, auch wenn wir unsere Produktion etwa im Munitionsbereich bereits erhöht haben. Doch besonders die großen Länder in Europa, hier seien in erster Linie Deutschland und Frankreich erwähnt, könnten wesentlich mehr tun als bislang.
Warum ist das der Fall, dass nicht alle das tun, was sie könnten?
That's a very good question. One phenomenon I've seen.
Eine gute Frage. In den vergangenen 2 Jahren war ich in einigen Ländern in Europa unterwegs und führte eine Reihe von Gesprächen. Eine Kernbeobachtung meiner Reisen war stets, je weiter man sich von der Grenze zu Russland in den östlichen Ländern Europas in Richtung Westen bewegt, desto geringer ist dort das Verständnis für die Dringlichkeit der Situation. Ich hoffe, dass die Länder im Westen erkennen, dass dieses Russland letzten Endes vor ihrer Haustür stehen wird, wenn es in der Ukraine nicht gestoppt wird.
Präsident Alexander Stubb ist
Finnlands Präsident Alexander Stubb wird kommenden Mittwoch nach Deutschland reisen. Was wird, vor allem mit Blick auf die Ukraine, seine Hauptbotschaft sein?
Ich vermute, er wird Deutschland und seine wichtigsten Politiker zu mehr Hilfe für die Ukraine ermuntern und auch zu mehr Produktion von Militärgütern. Deutschland ist das weltweit vielleicht effizienteste Land mit Blick auf die Wirtschaft und Produktionskapazitäten der Industrie. Würde man etwa in Deutschland die richtigen Entscheidungen treffen, wären die Probleme bei der Produktion ziemlich schnell gelöst. Im Vergleich zum kombinierten wirtschaftlichen und produktionstechnischen Potenzial des Westens hat Russland eigentlich deutlich weniger Kapazitäten. Bisher reden wir aber vor allem, anstatt in ausreichendem Maß zu handeln.
So far we're talking, but not acting enough.
Beinhaltet die Frage der Hilfe auch die Taurus-Marschflugkörper, die Deutschland bisher nicht liefern will?
Ich wünschte, Deutschland wäre gewillt, diese Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Natürlich obliegt diese Entscheidung der Bundesrepublik selbst, also vor allem Bundeskanzler Scholz und seinem Umfeld. Die Taurus-Marschflugkörper würden der Ukraine aber ohne Zweifel weiterhelfen.
Sie haben aber auch gesagt, dass Finnland mehr tun könnte. Das Land hat bislang mehr als 20 Pakete geschnürt und ist gemessen am Anteil des Bruttoinlandsprodukts der 5. Unterstützer. Wo sollte die finnische Regierung aus ihrer Sicht noch zulegen?
Wir könnten selbst noch mehr produzieren. Wir haben eigentlich eine fähige Verteidigungsindustrie. Nötig sind aber bessere Planungsabläufe und eine klarere Vorstellung, was für die Ukraine produziert werden und dann geliefert werden sollte. Das ist eine Frage von Finanzen und entsprechenden Aufträgen, die Regierungen erteilen müssen. Wir sollten aber in erster Linie den Fokus darauf legen, dass wir Abläufe optimieren, damit zum Beispiel die finnische Industrie mehr und gezielter etwa Munition produzieren kann. Das betrifft übrigens alle westlichen Länder. Die EU hat zwar Pläne und passt Abläufe an, aber wir sind hier immer noch zu langsam. Die Lösung liegt letzten Endes auch nicht darin, dass wir einfach unsere Bestände leeren und nur damit die Ukraine unterstützen. Wenn wir dies tun, spielen wir Russland in die Karten. Dann stehen wir irgendwann vor der Situation, selbst kaum mehr etwas übrig zu haben. Und was wäre dann? Dann würden erst recht komplizierte Zeiten beginnen. In einem gewissen Ausmaß wird dieser Krieg in Firmenvorständen entschieden. Um zu zeigen, dass der Westen gewillt ist, deutlich mehr Ausrüstung für die Ukraine zu produzieren, als Russland zur Verfügung hat und in der Lage ist, selbst für Nachschub zu sorgen. Das würde im Laufe der Zeit zu Russlands Niederlage führen.
Then everybody realizes that over time Russia will be defeated.
Sollte die Ukraine NATO-Mitglied werden?
Eventually yes, but of course in this situation.
Letztendlich ja. Derzeit ist das aber ein steiniger Weg. Zunächst sollten wir der Ukraine helfen, Russland aus dem eigenen Territorium zurückzudrängen. Dann sollte der Wiederaufbau der neuen Ukraine beginnen. Die EU- und NATO-Mitgliedschaft kommen danach.
Ukraine, EU-Membership, NATO-Membership come to discussion then.
Bis wohin sollte Russland zurückgedrängt werden?
Das sollte dem Stand von 2013, 2014 entsprechen. Also bevor Russland im Donbass-Gebiet im Osten der Ukraine Fuß gefasst hatte, in den Regionen Luhansk und Donetsk. Das gilt natürlich auch für die Krim. Sie gehört zur Ukraine.
Of course, Crimea belongs to Ukraine.
Zum Stichwort NATO. Finnland ist seit ziemlich genau 13 Monaten Mitglied. Ist das Land heute sicherer als zuvor?
Es ist gut, dass wir eine Allianz im Rücken haben. Man sollte aber auch betonen, dass Finnland bereits zuvor eine gute Verteidigung aufweisen konnte. In den 90er Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges, haben wir unsere Wehrpflicht nicht abgeschafft, im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa. Wir haben deshalb eine breite Reserve. Das sind 280.000 einsatzbereite Reservisten. Insgesamt haben wir 900.000 Reservisten. Das ist beträchtlich, wenn ich das so sagen darf. Zudem haben wir unsere Ausrüstung instand gehalten, während andere entschieden hatten, ihre Kampfpanzer eher zu verschrotten oder abzugeben. So haben wir zum Beispiel etwas mehr als 200 Leopardpanzer für unsere Verteidigungskräfte zur Verfügung, von denen 90% einsatzbereit sind. Sie rosten also nicht in Garagen vor sich hin. Es ist zu hoffen, dass wir sie niemals brauchen werden. Aber unser östlicher Nachbar versteht vor allem diese Sprache der Entschlossenheit. Und wenn nötig, werden wir die Panzer einsetzen. Das beschreibt die überwiegende Haltung in Finnland. Wir wollen in Frieden leben, haben aber auch aus historischen Gründen im Hinterkopf immer wieder den Gedanken gehabt, was wäre, wenn Russland beginnt, etwas im Schilde zu führen. Wir wollten deshalb vorbereitet sein und haben unsere militärischen Kapazitäten beibehalten, wofür uns einige Länder in Europa wiederum vor etwa 10 Jahren deutlich kritisiert haben.
Wen meinen Sie da genau?
Ich will an dieser Stelle niemanden beim Namen nennen. Jedenfalls hieß es damals auf internationaler Ebene, warum vergeudet ihr euer Geld für solche Dinge? Der Krieg in der Ukraine hat uns nun Recht gegeben. Der Krieg dort hat sich zwar weiterentwickelt, er wirkt manchmal fast wie Science Fiction. Aber es zeigt sich, dass auch die altmodischen Güter sehr nützlich sein können.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Heute mit Jukka Kopra, dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im finnischen Parlament. Finnland, Sie haben es gerade gesagt, hat seine eigenen historischen Kriegserfahrungen mit der Sowjetunion. Es gab 1939 den sogenannten Winterkrieg, als Finnland angegriffen wurde, aber souverän geblieben ist. Ihr Großvater etwa hat gegen die Sowjets gekämpft. Wie sehr hat Finnlands Geschichte die Entscheidung zum NATO-Beitritt beeinflusst?
I think tremendously, and if we look back for a longer period in history.
Auf enorme Weise. Und wenn wir noch weiter in die Geschichte zurückblicken, stellen wir fest, in den vergangenen 1000 Jahren gab es mehr als 40 bewaffnete Konflikte, in die Russen und Finnen involviert waren. Statistisch haben wir also alle 25 Jahre einen Krieg mit Russland erlebt. Allein das hat sicherlich Einfluss auf unsere Wahrnehmung gehabt. Der Winterkrieg und der dann folgende sogenannte Fortsetzungskrieg waren für uns existenziell. Nach 1945 haben wir große Gebiete in der Region Karelien im Osten Finnlands verloren. 400.000 Menschen wurden vertrieben und ins Nachkriegsfinnland umgesiedelt. Fast jeder im Land kennt jemanden, dessen Familie davon damals betroffen war und ihr Zuhause in Karelien verlassen musste. All das hat unser Denken bis heute deutlich geprägt.
Gleichzeitig hat es nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang einen eher pragmatischen Ansatz Finnlands gegenüber der Sowjetunion und dann Russland gegeben. Manche haben dies Finnlandisierung genannt. War das ein Fehler früherer finnischer Regierungen? Waren sie im Verlauf der Jahrzehnte zu pragmatisch?
I wouldn't say so. I think that was the situation at that time, and it was a matter of.
Das würde ich nicht sagen. Die Situation gab dies damals so her. Es war auch eine Frage des politischen Überlebens. Finnlands Ansatz ist nach wie vor, dass wir grundsätzlich mit allen gute Beziehungen haben wollen. Wir erinnern uns aber auch noch an das Wesen der Sowjetunion. Sie war aggressiv, dominant gegenüber ihren Nachbarländern. Finnland erging es hier besser als etwa den baltischen Staaten. Wir sahen, was dort vor sich ging. Das zwang Finnland ein wenig dazu, einen Weg der Koexistenz mit der UdSSR zu finden. Nach deren Ende hofften viele in Finnland auf ein neues, vielleicht demokratisches Russland. Leider müssen wir aber feststellen, dass das heutige Russland schlimmer ist als die Sowjetunion in ihren finstersten Tagen. Die derzeitige Führung in Russland kann man aus meiner Sicht mit Fug und Recht als faschistisch bezeichnen.
Was ist das heutige Russland also für Finnland? Ein Gegner? Vielleicht sogar Feind?
I wouldn't say so, because we are in peace and
Das möchte ich so nicht sagen. Es herrscht Frieden. Unsere beidseitige Grenze funktioniert, obwohl wir sie schließen mussten nach den Geschehnissen im vergangenen Herbst. In naher Zukunft werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Hoffentlich in eine positive Richtung. Ich betrachte Finnland und Russland aber nicht als gegenseitige Feinde.
So this remains to be seen, but I don't consider ourselves as enemies to each other.
But is there
Gibt es dennoch die Möglichkeit eines künftigen Angriffs durch Russland?
Gemessen am Verhalten Russlands gibt es diese Möglichkeit. Deshalb sind wir der NATO beigetreten. Wir sind sensibilisierter für die Situation. Auch wenn wir auf das Beste hoffen, müssen wir noch wachsamer sein, als wir es in den Jahren zuvor waren. Derzeit verwendet Russland fast alle seine Ressourcen und Kräfte in der Ukraine. Und wir wissen nicht, ob und wann sie an anderen Stellen aufrüsten werden, um einen anderen Krieg anzuzetteln. Das aktuelle Verhalten Russlands deutet aber auf nichts Gutes für die Zukunft hin. Wir müssen deshalb auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein.
Haben Sie Erkenntnisse über einen Ausbau der russischen Militärpräsenz an der Grenze zu Finnland?
Zunächst können wir anhand der öffentlich verfügbaren Informationen sehen, dass Russland die meisten seiner Soldaten in die Ukraine geschickt hat. Das sind zum Teil auch Truppen, die nahe unserer Grenze stationiert waren. Und viele werden auch nicht wiederkommen. Nun hat Russland aber auch erklärt, dass es aufgrund unserer NATO-Mitgliedschaft seine Kapazitäten entlang der gemeinsamen Grenze erhöhen will. Nun, das darf Russland grundsätzlich tun. Sie können ihre Verteidigung nach eigenen Vorstellungen organisieren. Doch natürlich nur so lange, wie es nicht andere Länder, so wie etwa uns, beeinträchtigt. Auch wenn wir bisher wenig Bewegung gesehen haben, wird Russland wohl letztlich seine Militärpräsenz an der Grenze zu uns erhöhen, um sich vermeintlich vor einem imaginären Angriff der NATO zu schützen, zu dem es aber niemals kommen wird. Aber so dürfte deren Planung aussehen.
Die finnisch-russische Grenze hat eine enorme Länge. Es sind mehr als 1300 Kilometer. Die Grenze ist derzeit geschlossen, und zwar bis auf Weiteres. War dieser Schritt wirklich unabdingbar?
Nun, tatsächlich ist es formal so, dass die Grenze nur für einen Monat geschlossen ist. Dieser Schritt wird monatlich überprüft und gegebenenfalls verlängert, was momentan auch monatlich passiert. Wenn wir zu einem Zustand zurückkommen, der über Jahrzehnte ohne Schwierigkeiten geherrscht hat, dann können wir eine erneute Grenzöffnung wieder in Erwägung ziehen.
Können Sie das konkretisieren?
Im vergangenen Sommer wurde an unserer Grenze Migration instrumentalisiert und als hybride Waffe eingesetzt. Russland hatte Personen aus Drittländern ermuntert und befähigt, um über Finnland in die Europäische Union einzureisen. Zuvor hatte Russland, übrigens ebenso wie wir, die gemeinsame Grenze aktiv geschützt. Diese Art der Kooperation hatte über viele Jahre reibungslos funktioniert. Russland fing dann aber auf zynische Weise an, die finnische Gesellschaft zu beunruhigen und an der Grenze für Unregelmäßigkeiten zu sorgen. Derzeit ist die Lage stabil, aber die Grenze bleibt vorerst geschlossen, bis Russland von diesen Maßnahmen absieht. Dann können wir die Grenze unter Umständen wieder öffnen.
Weaponized migration problem will not return, then we can consider opening the border again.
Specifically the Russian speaking.
Die russische sowie russischsprachige Minderheit in Finnland zählt in etwa 100.000 Personen. Sie sind sehr aufgewühlt wegen der Grenzschließung, weil sie ihre Verwandten in Russland nicht besuchen können. Ist das nicht schon ein Grund an sich, um die Strategie an der Grenze zu überdenken? So wie am Beispiel Estland, das seine Grenze zu Russland nicht komplett geschlossen hat.
Russland schleust bisher aber auch keine Personen aus Drittstaaten in Richtung Estland. Das ist ein großer Unterschied. Mir ist die Situation der russischstämmigen Menschen in Finnland bewusst. Aber sie ist die Folge des russischen Krieges in der Ukraine und der Instrumentalisierung von Migration. Man kann dies schlicht auch als feindlichen Akt gegenüber Finnland bezeichnen. Die familiären Trennungen sind leider ein Nebeneffekt davon.
And this is a side effect for that situation.
There are also fears.
Bürgerrechtsgruppen und Vertreter der Opposition äußern aber auch andere Sorgen. Es geht zum Beispiel um die Aspekte der finnisch-russischen Doppelstaatsbürgerschaft und das Asylrecht. Erstere könnte abgeschafft, bei letzterem wird befürchtet, dass es wesentlich verschärft werden könnte. Riskiert Finnland in diesen Zeiten seine Liberalität einzubüßen?
I have to remind that all these decisions and restrictions we have been making are temporary, so they are not permanent.
Die Einschränkungen, die wir bisher verhängt haben, sind zeitlich befristet und werden rückgängig gemacht, wenn es die Umstände erlauben. Wir bewegen uns also gesellschaftlich nicht unaufhaltsam in diese Richtung. Finnland soll auch künftig eine offene Demokratie bleiben. Sie haben in Ihrer Frage aber zwei Aspekte erwähnt, die zwei Antworten erfordern. Zunächst, was das Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft angeht. Meine Haltung ist, und ich denke, in den Regierungsparteien ist dies die gängige Haltung, wenn jemandem die finnische Staatsbürgerschaft bereits verliehen worden ist, dann wird sie dieser Person künftig auch nicht weggenommen werden. Wer also jetzt zwei Staatsbürgerschaften besitzt, wird sie behalten können, selbst wenn das Konzept sich verändern sollte. Das könnte bedeuten, dass doppelte Staatsbürgerschaften künftig nicht mehr beantragt werden dürften. Ich kann aber nicht genau sagen, in welchem Stadium sich die Arbeit an diesem Gesetzesprojekt befindet und ob es überhaupt realisiert wird. Mit Blick auf Asylprozesse denke ich, dass die gesamte EU ihre Politik und Strukturen dahingehend grundlegend verändern muss. Wer in Not ist, dem sollte auch geholfen werden. Gleichzeitig sehen wir, wie dieses System auf zynische Art und Weise ausgenutzt wird. Es ist in Ordnung und nachvollziehbar, wenn jemand Richtung Europäische Union reist, um ein besseres Leben zu finden. Aber wenn diesen Personen, etwa in ihren Heimatländern, keine Gefahr droht, dann können sie auch kein Asyl erhalten. Und gleichzeitig gibt es eine Menge Menschen, die tatsächlich Anspruch auf Asyl hätten. Wenn wir dann denen Asyl gewähren, die es nicht benötigen, zulasten derer, die es bräuchten, ist das auch keine richtige Lösung.
Einen Aspekt möchte ich noch ansprechen, und hier kommen wir wieder auf die NATO zu sprechen. Es ist denkbar, dass Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wird. Und es ist auch bekannt, was dies für den Zusammenhalt der NATO bedeuten könnte. Gibt es in Finnland auch die Befürchtung, dass man mit der NATO ein sinkendes Schiff bestiegen hat?
In der Tat wird immer wieder darüber diskutiert, was nach den US-Präsidentschaftswahlen folgen könnte. Hier sollte man aber zum Beispiel Folgendes bedenken. Vor einigen Wochen wurde die Entscheidung im Kongress getroffen, dass die USA nicht einfach nur auf Grundlage eines Erlasses des Präsidenten aus der NATO austreten könnten. Auf diese einfache Weise wird es also nicht passieren. Ich verstehe Donald Trumps Haltung überdies so, dass er von Europa mehr Engagement im Verteidigungsbereich erwartet und dass Europa nicht mehr vor allem auf die Fähigkeiten der USA vertraut. Und hier muss ich ihm recht geben. Wir in Europa sollten in der Tat mehr eigenes Engagement zeigen. Finnland investiert derzeit in etwa 2,3 bis 2,5% seines Bruttoinlandsprodukts in seine Verteidigung. Wenn alle in Europa auf diesem Weg wären, hätten wir die gesamte Diskussion nicht. Wir hoffen daher, dass diese Botschaft in den Ländern gehört wird, die noch nicht im gleichen Ausmaß Geld für ihre Verteidigung ausgeben. Was bekanntlich seit langem die Vereinbarung in der NATO ist, dass 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden.
Puts that 2% of their GDP to defense.
Ist Europa aber überhaupt auf ein verringertes Engagement der USA in der NATO vorbereitet?
Es wäre sicherlich klug, sich nun darauf vorzubereiten. Es reicht ein Blick auf die globalen Gegebenheiten. Da gibt es den Krieg im Gazastreifen. Wir sehen wachsende Spannungen auf dem Balkan. Es ist vollkommen klar, dass die USA nicht überall werden im Fall der Fälle eingreifen können. In Europa müssen wir also größere Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, eigentlich sollte es nicht anders sein. Wieso verlassen wir uns auf die Hilfe anderer, um unsere Demokratien zu verteidigen? Wir sollten und müssen es aus eigener Kraft schaffen.
Yuka Kopra, vielen Dank für das Interview.
Thank you.